Ich möchte euch bitten, nochmal aufzustehen, dass wir vor unseren Gott treten und beten. Du großer Gott, liebender Vater, danke für diese vor uns liegende Zeit. Wir wollen hören auf dein Wort. Wir wollen dich bitten, dass du alle Störende fernhältst. Wir wollen beten, Herr, um deine Gnade, Herr, dass ganz tief der Same gepflanzt wird. Herr, dass wir Überzeugungen gewinnen, dass wir neue Entdeckungen machen. Und dass wir erstaunt sind, wie lebendig dein Wort ist und wie du, o Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes bist, für immer und ewig. Amen. Amen. Wenn ein Tischler seine Lehre abgeschlossen hat, dann erhält er ein Zeugnis, auf dem ein praktischer und ein theoretischer oder ein theoretisch schriftlicher Teil drauf zu finden ist. Die Praxis, sie zeugt davon, was er tun kann. Und er hat damit gezeigt, dass er der ist, der er ist. Er ist ein Tischler. Er hat das gezeigt. Die Theorie, die zeugt davon, was er weiß. Also muss einiges Schriftliches dann niederschreiben, was er weiß. Und das zeigt auch, ja, er weiß das, was er nötig hat. Er ist ein Tischler. Ich habe gestern extra noch Philipp Gündisch angerufen, der ja bereits seine Ausbildung und mittlerweile auch den Meister gemacht hat in dieser Branche. Und er hat mir das so ein bisschen erklärt, was er da machen musste, Gesellenstück und weiß ich nicht was alles. War sehr interessant und ich kann mich noch erinnern, wie er das gebastelt hat. Ich konnte mich auch noch erinnern, dass er immer auch wieder von seinem Chef gesprochen hat. Und sein Chef hat immer wieder auch gesagt, ja, er ist ein Geselle, er ist ein Tischler. Geselle. Oder auch, wenn mit den Berufsschullehrern zwischendurch gesprochen wurde, dann waren die Worte des Chefs das, was sie über Philipp gesagt haben, waren die Wahrheit. So wie Philipp eben sich in der Firma als Lehrling noch gegeben hat. Und auch wenn dieses Beispiel etwas hinkt, so lesen wir heute von einem anderen Tischler, Zimmermann, von Jesus Christus. Und zwar lesen wir über ebenso ein Zeugnis über den Sohn Gottes. Er hat gewissermaßen auch das Zeugnis in der Hand und sagt, hey, hier ist der praktische Teil, meine Werke. Ich habe das gemacht und meine Worte zählen ebenso. Und es gab einen Menschen, von dem werden wir gleich lesen, das war Johannes der Täufer, der hat über ihn die Wahrheit gesprochen. Und das haben die Menschen gehört und sie haben sich daran erinnert. Ja, er ist wirklich der Sohn Gottes. Lass uns Johannes 10, ab Vers 31 lesen, das ist genau die Begebenheit, wo wir diese Art und Weise wiederfinden, in einem sehr negativen Kontext. Die Juden waren wieder drauf und dran, Jesus zu steinigen, zu töten, aber Jesus macht deutlich hier, da steht es, ich habe die Werke des Vaters getan, ich bin der Sohn Gottes. Johannes 10, ab Vers 31, da hoben die Juden wieder Steine auf, dass sie ihn steinigten. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich von meinem Vater euch gezeigt. Für welches Werk unter ihnen steinigt ihr mich? Die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung und weil du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn er, also Gott, jene Götter nannte, an die das Wort Gottes erging, und die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Warum sagt ihr von dem, den der Vater geheiligt hat und gesandt hat, du lästerst, wo ich doch sage, ich bin Gottes Sohn? Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken. Wenn ihr schon mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und versteht, dass der Vater in mir ist und ich in dem Vater. Da suchten sie ihn wieder zu greifen und er entging ihrer Hand. Und er ging wieder weg jenseits des Jordan an den Ort, wo Johannes zuerst taufte und er blieb dort. Und viele kamen zu ihm und sagten, Johannes tat zwar keine Zeichen, alles aber, was Johannes von diesem gesagt hatte, war wahr. Und es glaubten dort viele an ihn. Das sind Worte des lebendigen Gottes, unseres Herrn, die wir hier in der Schrift haben. Und ich habe die Predigt übertitelt, Gott möchte, dass du an den Sohn Gottes glaubst. Gott möchte, dass du an den Sohn Gottes glaubst. Wieso kann ich das sagen? Ich bin nicht Gott. Woher weiß ich das? Nun, Gott hat uns das überliefert. Wenn wir ans Ende des Johannesevangeliums gehen, Kapitel 20, diese Verse, die müssen wir kennen, Johannes 20, Verse 30 und 31, da beschreibt Johannes uns, warum er dieses Evangelium geschrieben hat. Und wir sind davon überzeugt, wir haben es gerade auch von Jesus gelesen, er sagt, die Schrift ist Gottes Wort. Und wir sind überzeugt, das ist von Gott inspiriert, es ist Gottes Wort. Und Johannes schreibt in Kapitel 20, Vers 31, diese Zeichen sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also Gott verfolgt dieses Ziel mit diesem Evangelium. Er möchte, dass du an den Sohn Gottes glaubst. Und ich weiß, dass das viele hier bereits tun. Und das ist gut. Wir werden uns damit noch ein bisschen auseinandersetzen, warum das so gut ist und wie das unseren Alltag prägen kann. Und in unserem Bibeltext finden wir eben, wie ich schon angesprochen und angedeutet habe, diese zwei Zeugen. Zwei Zeugen für den Sohn Gottes, damit unser Glaube gestärkt wird, gefestigt wird, damit unser Glaube wächst. Ja, die einerseits sprechen die Werke für den Sohn Gottes, das macht Jesus hier deutlich. Die Werke zeigen, ich bin der Sohn Gottes. Und andererseits sind es die Worte, die für den Sohn Gottes sprechen. Und zwar die Worte nicht vom Meister selbst, sondern die Worte des Wegbereiters, Johannes des Täufers. Das sind die beiden Zeugen, die sagen, ja, das ist der Sohn Gottes. Wie gesagt, zwei Zeugen für den Sohn Gottes, damit dein Glaube wächst. Und das Erste, da geht es um die Praxis des Tischlers, und zwar seine Werke, seine Werkstücke, würde Philipp sagen. Es geht eben um die Werke, die Christus getan hat von dem Vater, die dafür sprechen. Ja, ich bin Gottes Sohn. Zunächst aber mal werden wir in diese Geschichte hineingeworfen mit dieser sehr üblen Sache, dass die Juden wieder Steine aufhoben, um ihn zu steinigen. Die ganzen letzten drei Kapitel lesen wir immer wieder von diesem Disput, dieser Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Juden, vor allem eben den führenden Juden. Und nicht zum ersten Mal ist es so, dass er gesteinigt werden sollte. Auch in Kapitel 8, 59 schon. Das ganze Kapitel, was unter dem Motto stand, ich bin das Licht der Welt. Und er erklärte ihnen, was das für sie bedeutet. Und er sagte, nein, ihr seid keine Kinder Abrahams, ihr seid aus dem Teufel. Und das haben sie natürlich nicht akzeptiert. Sie haben nicht akzeptiert, wo er sagte, ehe Abraham war, bin ich. Ich bin ewig, ich bin der Sohn Gottes, ich bin Gott. Nein, sie wollten ihn daraufhin steinigen. Und jetzt in Kapitel 10 hat Jörg uns letzte Woche gezeigt, wie er gesagt habe, ich bin derjenige, der Schafe hat und ihnen ewiges Leben gibt. Und das kann nur Gott. Und er hat zum Schluss gesagt im Vers 30, ich und der Vater sind eins. Er hat wieder gesagt, ich bin Gottes Sohn und wir gehören zusammen und ich bin Gott, ich gebe ewiges Leben. Und das hat wieder dazu geführt, dass sie ihn steinigen wollen. Und Christoph hat uns gerade schon vorgelesen aus 3. Mose und in 3. Mose 24, Vers 16 steht, wer den Namen des Herrn lästert, muss getötet werden. Die ganze Gemeinde Israel muss ihn steinigen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, war gerade ein sehr harter Cut von diesem Vers hin zu dem tollen Lied, Danket dem Herrn. Aber das ist genau das Gegenteil. Gott zu lästern und ihm zu danken. Gottes Namen in den Dreck zu ziehen und ihn hoch zu loben. Und das haben wir durch das Lied gezeigt, getan. Dass wir Gottes Namen nicht gelästert, sondern hochgehoben haben. Und Jesus, schaut nochmal rein in den Text, Vers 32, fragt, warum? Für welches Werk wollt ihr mich denn jetzt steinigen? Ich habe doch so viele gute Werke von meinem Vater euch gezeigt. Weshalb wollt ihr mich denn jetzt steinigen? Und es ist so schön zu sehen, wie Jesus im Anblick dieser Todesgefahr seelenruhig diese Fragen stellt. Er sagt, hey, schaut doch einfach an, was ich getan habe. Gute Werke. Aber er sagt wieder gute Werke, weil das sein Auftrag war von seinem Vater. Jesus zeigt und er tut die Werke des Vaters. Das lesen wir immer wieder im Johannesevangelium. Und jeder dieser guten Werke zeigt, ich bin der Sohn Gottes. Er war beauftragt von dem Vater, diese Werke zu tun, damit der Vater erkannt werden kann, damit Gott durch Jesus sichtbar gemacht werden kann, seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Erhabenheit, seine Macht, aber auch seine Liebe und seine Schöpferkraft. Jedes dieser Werke deutet darauf hin, und wenn hier steht, es sind gute Werke, dann meint das nicht einfach moralisch gut, sondern es spricht von der Edelhaftigkeit, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, also es sind edle Werke, es sind wunderschöne Werke. Und wenn wir uns das vorstellen, wie er Blinden Augenlicht gegeben hat, wie er Gelähmten neue Glieder gegeben hat oder wie er tote Materie zu neuem Leben gemacht hat, dann ist das etwas unvorstellbar wahrscheinlich Edles, Schönes, nicht einfach nur moralisch gut. Und für diese Werke, Moment, für die wollt ihr mich steinigen, fragt Jesus. Natürlich weiß er den richtigen Grund oder was in ihrem Herzen ist, denn längst hatten sie in ihrem Herzen Jesus gesteinigt. Und die sagen ihm das auch, schaut mal rein wieder in den Text, Vers 33. Wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Alle sagen nein. Nicht wegen der guten Werke, sondern weil du Gott lästerst. Und Jesus hat gesagt, hey, ich gebe ihnen das ewige Leben. Ich und der Vater sind eins. Und das stößt an. Ja, die Juden hatten vorher, hatten wir letzte Woche gesehen, darum gebeten, jetzt zeig doch mal, dass du der Christus bist. Ja, Vers 24, wenn du der Christus bist, so sag es doch frei raus. Und er hat es immer wieder getan, er hat doch immer wieder gezeigt, dass er der von Gott Gesandte ist. Er hat es immer wieder gezeigt durch seine Werke, er hat es immer wieder gesagt durch seine Worte. Und dafür wollen sie ihn steinigen, dass er das sagt. Für sie war das Gottes Lästerung. Und darauf stand die Todesstrafe eben durch Steinigung. Er zeigt das dadurch, dass er sagt, ich bin Gottes Sohn. Und sie sehen in ihm nur einen normalen Menschen. Das ist das Problem, womit sie nicht klarkommen. Wie soll das gehen? Es muss doch jemand sein, der Gott ist. Und Jesus sagt, ja, er ist Gott. Und wenn ihr hier nochmal reinschaut, sie sagen, der du dich selbst zu Gott machst. Das ist der Fehler. Er macht sich nicht zu Gott. Er ist Gott. Er ist zu 100% Mensch und zu 100% Gott. Und das hat er den Menschen gezeigt und gesagt. Seine Werke sind Zeugnis davon, der praktische Teil. Seine eigenen Worte bezeugen das, aber auch zum Beispiel die Worte des Johannes. Und sie wollen nicht glauben, das wissen wir. Wir haben das im Vers 26 noch gelesen. Ihr glaubt nicht mit der Begründung, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Sie können nicht glauben, sie wollen nicht glauben. Das ist ihr Problem, ihre Herzenshärte. Sie wollen das nicht akzeptieren. Und Jesus, er stößt sie jetzt nicht weg, sondern wieder und wieder kommt er hin. Und er kommt noch einen Schritt näher, begegnet ihnen auf dem Terrain, wo sie sich auskennen, in der Schrift. Er kommt zu ihnen und begegnet ihnen mit einem Schriftwort. In Vers 34. Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich, das ist Gott, habe gesagt, ihr seid Götter. Das können wir schon mal aufschlagen, das ist ein Zitat aus Psalm 82, Vers 6. Interessanterweise werden die Juden noch zurückgehalten. Sie fahren nicht fort mit der Steinigung, sondern sie hält es zurück, was Jesus sagt. Ein letztes Mal kommt er nochmal auf sie zu und sagt, hey, schaut in die Schrift, schaut dort hinein, dort steht es doch. Und er stellt diese rhetorische Frage. Steht es nicht dort? Ja, natürlich steht es dort. Sie wissen das. Interessant ist, dass er sagt, steht nicht in eurem Gesetz und klagt sie damit auch so ein bisschen an. Es ist euer Gesetz. Ihr müsst euch doch daran halten. Ihr müsst doch danach leben. Ihr müsst doch das, was ich euch jetzt sage, für voll nehmen. Psalm 82, Vers 6. Und so lädt er damit seine Zuhörer ein. Warum seid ihr so aufgebracht? Wenn ich mich Gottes Sohn nenne, wenn Gott schon diejenigen, von denen hier die Rede ist, Götter nennt. Und damit entkräftet er das Argument der Lästerung. Und das schauen wir uns jetzt an. Psalm 82, Vers 6. Ich sagte zwar, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle. Und wenn wir diesen Psalm lesen, ab Vers 2, dann sehen wir die Anklage Gottes. Die Anklage Gottes. Bis wann wollt ihr ungerecht richten und die Gottlosen begünstigen? Jetzt schafft Recht im Geringen und der Weise den Elenden und den Bedürftigen, lasst Gerechtigkeit widerfahren. Rettet den Geringen und den Armen, entreißt ihnen der Hand der Gottlosen. Sie erkennen nichts und verstehen nichts, im Dunkeln laufen sie umher, es wanken alle Grundfeste der Erde. Ich sagte zwar, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle. Und so redet Gott von Menschen hier und das ist das, was wir uns kurz anschauen wollen. Er redet von Menschen, Vers 1, wo er selber in der Gottesversammlung steht, inmitten der Götter, wo er richtet. Er steht in einer Gruppe von Menschen, von denjenigen, die Gott berufen hat, Richter zu sein oder Mächtige zu sein. Das ist der Kontext hier, um den es geht. Und die nennt Gott selber Götter. Sehr interessant. Das ist nicht das einzige Mal, auch bei Mose sehen wir das, dass er Gott genannt wurde. Im zweiten Buch Mose kann man nachlesen. Aber wir sehen hier, dass Gott Menschen anklagt, Richter anklagt, die eigentlich gerecht richten sollten, aber die das vernachlässigt haben, die korrupt waren. Gott hat ihnen stellvertretend Recht gegeben, aber sie üben es nicht aus. Sie waren nach Gottes Weisung Richter, aber sie schaffen kein Recht. Und deswegen werden sie angeklagt. Das ist der Kontext hier, um den geht es. Und Jesus greift nur diesen einen Vers raus und sagt, hey, selbst wenn die Schrift die sogar Götter nennt, was sagt er dann über mich, wenn ich sage, ich bin Gottes Sohn? Die Elenden werden Götter genannt, diese korrupten Richter. Und ich sage, ich bin Gottes Sohn, ich habe nichts Falsches gemacht, im Gegenteil, gute Werke. Das ist seine Argumentation, die er hier mit der Schrift aufbaut. Ja, Vers 36, 35 und 36 zurück, dann im Johannesevangelium sagt er das. Wenn er jene, also Gott jene schon Götter nannte, an die das Wort Gottes erging, wo Gott sagte, ihr seid Richter, richtet in meinem Namen. Was sagt ihr dann von dem, den der Vater geheiligt und gesandt hat? Du lässt das. Ich bin Gottes Sohn. Das ist das Argument, was er hier aufbaut mit der Schrift. Aber zunächst, und das habe ich gerade übersprungen, Vers 36a, möchte ich kurz unseren Blick darauf legen, wie Jesus die Schrift sieht. Und ich danke dir, Christoph, ich denke, es war nicht umsonst, dass wir auch dieses Lied gesungen haben. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Wir haben ein Lied über Gottes Wort gesungen. Und hier sehen wir in Vers 35b, also der letzte Teil, wie Jesus über die Schrift denkt. Er sagt, die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Das ist nur ein Nebensatz, den er hier einfach so einbringt, die natürlich seine Argumentation stützt, wo er sagt, hey, das könnt ihr jetzt nicht einfach wegdiskutieren, das geht nicht, es steht da. Die Juden kennen die unfehlbare, die ewige Schrift. Und Jesus sagt, die Schrift kann nicht aufgelöst werden, sie kann nicht gebrochen werden, sie kann nicht außer Kraft gesetzt werden. Was dort steht, steht dort. Und das bekräftigt Jesus auch einige andere Male, wo er sagt, es wird nichts wegkommen, kein Punkt wird wegkommen. Die Schrift ist die Schrift. Warum ist sie das? Weil sie von Gott ist, wie wir zum Beispiel im Buch Nehemia lesen können. Die Schrift ist von Gott, es ist das Wort von Gott, sie ist von Gott. Wie die Thessalonicher dieses Wort der Apostel auch angenommen haben, nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort. Paulus dankt ihnen dafür, dass sie das getan haben. Und wenn wir uns diesen Vers 35 anschauen, dann sehen wir, wie synonym das gebraucht wird, Gottes Wort und Schrift. Es ist das, was niedergeschrieben worden ist, was Gott sagt. Und deswegen gebrauchen wir das synonym. Gottes Wort, die Bibel, die Schrift. Gottes Wort steht in Ewigkeit fest. Die Schrift verliert niemals ihre Gültigkeit. Sie hat immer Recht und sie bleibt immer Autorität. Und das fügt Jesus hier ein und das muss er gar nicht beweisen. Warum nicht? Nun, sie fragen nicht nach und sie wissen das. Sie sind davon überzeugt, es ist Schrift und sie bleibt. Alle Glieder müssen dieser Kette an ihrem Platz sein. Ja, die Heilige Schrift hat das letzte Wort. Sie ist oberste Instanz, was wir auch immer wieder gerade auch im Rahmen der Kirchengeschichte sehen, im Männertreff. Schauen wir uns das so ein bisschen an. Die Schrift steht über alle Traditionen, über alle Konzilien, über alle Synoden und was alles in der Kirche passiert. Und das soll auch bei uns in der Gemeinde, auch in unserem persönlichen Leben sein. Wir dürfen kein Wort herausreißen, wegnehmen, sondern die Schrift ist alles von Gott eingegeben. Und sie ist nicht einfach so entstanden und sie ist nicht einfach irgendeiner willkürlichen Auslegung liegt sie zugrunde, sondern wie Petrus sagt im 2. Petrus 1, Männer Gottes wurden getrieben vom Heiligen Geist, das aufzuschreiben. Und das ist der Grundsatz, den wir in der Gemeinde vertreten, wofür wir stehen, wonach unser Denken geregelt sein soll, wonach wir Entscheidungen treffen wollen. Die Bibel ist irrtumslos. Sie kann nicht aufgelöst werden. Sie ist Autorität für unser Denken, für unser Reden, für unser Handeln. Sie ist Autorität für unser Glauben, unser Leben, in der Seelsorge, für all das, was uns betrifft. Unsere Beweisführung muss sein, ich glaube, es war Zwingli, der sagte, zeige mir das Buch, das Kapitel und den Vers, dann reden wir darüber. Das ist eine gute Art und Weise, eine gute Einstellung, damit umzugehen. Nicht, dass wir jeden Vers kennen müssen und können, aber es ist eine gute Einstellung, damit umzugehen. Und das macht Jesus deutlich. Hey, ich zeige euch doch die Schrift. Lasst uns genauso handeln. Und Jesus tut das. Er zitiert Schrift und gebraucht das als Grundlage für seine Argumentation. Zu sagen, meine Werke zeugen davon, dass ich Sohn Gottes bin. Gott nannte diese korrupten Richter Götter. Es ist unauflösliche Schrift und damit hinterfragt Jesus sie und sagt, hey, wenn die Götter genannt werden, und dieses unfehlbare Wort tut es, warum kann ich dann nicht der Sohn Gottes sein? Ja, wenn der Begriff Götter schon auf sie angewendet wird, warum bin ich nicht derjenige, der gerecht ist, der heilig ist, der ohne Sünde ist? Wo Jesus hier von diesem Geringeren auf das Größere, auf ihn selbst schließt und sagt, hey, wenn jemand sagen kann, er ist der Sohn Gottes, dann ich. Ich habe es gesagt, ihr kennt meine Herkunft, das habe ich euch bezeugt und vor allem kennt ihr meine Werke. Ich habe es euch gezeigt. Ich habe es euch gezeigt. Ich wurde geheiligt, sagt er dann weiter. Ja, Vers 36, er wurde von dem Vater geheiligt und er wurde von dem Vater in die Welt gesandt. Er macht das deutlich und sagt, hey, ich wurde abgesondert, ich habe diesen Auftrag, nicht euch von den Römern zu befreien, sondern von eurer Sünde. Und die Juden hätten das wissen müssen, dass er der Sohn Davids ist, der Retter der Welt. Aus dem Alten Testament hätten sie sich das herleiten können, aber sie wollten ihn in dieser Person des Messias, des Sohnes Gottes, nicht akzeptieren. Und deswegen zeigt ihm Jesus weiter, es geht noch weiter, er hört nicht einfach auf und sagt, schluck die Kröte oder lass es. Nein, er bringt seine Argumentation nochmal zu Ende und zeigt nochmal eindeutig auf das, was wir im ersten Punkt haben, seine Werke. Er macht es an den Werken fest, wer er ist. Er sagt in Vers 37, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Dann bitte hört auf, glaubt mir nicht, ist okay. Und ihr braucht mir auch nicht glauben, Vers 38, ja, sondern schaut auf die Werke, glaubt ihnen. Warum ist das so relevant? Es gibt Menschen, die genau das getan haben, werden wir gleich noch sehen. Aber warum sagt Jesus jetzt hier, hey, alles gut, ihr braucht gar nicht glauben, wenn ich nicht des Vaters Werke tue. Aber ich bin davon überzeugt, dass ich des Vaters Werke tue. Okay, ihr braucht mir nicht glauben, aber glaubt wenigstens die Werke, schaut sie euch an. Können sie von jemand anders sein? Können sie von einem Dämon sein, was ihr mir vorgeworfen habt? Das geht nicht. Jesus erwartet nicht, dass sie an ihn als den Sohn Gottes glauben, sondern sie sollen die Werke anschauen. Warum? Warum die Werke? Weil die Werke bezeugen, er ist der Sohn Gottes. Weil sie, Kapitel 2, Vers 11, die göttliche Herrlichkeit ausstrahlen. Das haben die Jünger erkannt. Sie haben erkannt, es ist von Gott. Das erste Wunder, wo Jesus Wasser zu Wein machte. Aber seine Werke zeigen auch seine Schöpferkraft und die Liebe zu den Menschen. Dafür ist das Johannesevangelium geschrieben, wenn wir daran denken, was er noch getan hat. Er hat den Sohn des königlichen Beamten hat er geheilt. Und er zeigt damit seine Liebe zu den Menschen, diese göttliche Liebe, dass er Kaputtes heil macht. Er zeigt seine Liebe bei dem Kranken am Teich Bethesda. Er zeigt seinen schöpferischen Akt bei der Speisung der 5000. Er zeigt seine Macht über die Schöpfung, über seine eigene Schöpfung, indem er auf dem Wasser geht. Kapitel 6. Die Heilung des Blindgeborenen, die Liebe zu den Menschen zeigt, aber die auch die Herrlichkeit Gottes wieder offenbart. Dafür war dieser Mensch blind geboren, sagt Jesus, damit Gottes Herrlichkeit an ihn offenbart wird. Ihr sollt das sehen. Und was sagt dieser Blinde? Ich glaube nicht, dass das ein Dämon war. Es kann nur von Gott gewesen sein. Und er sagt, dieser Jesus, der mich gesund gemacht hat, ist der Sohn Gottes. Er hat das erkannt. Er hat das gesehen. Und was Jesus noch getan hat, zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschehen, er hat Tote lebendig gemacht, Lazarus. Schon andere, aber hier Kapitel 11, dann wird uns berichtet von Lazarus. Wo auch seine Trauer und seine Emotionen zum Vorschein kommt. Über diesen Freund, seine Liebe zum Ausdruck kommen, aber auch seine Herrlichkeit. 4 Tage war dieser Kerl tot, er hat gestunken. Atome sind zerflossen, der Körper war nicht mehr so, wie ein normaler Körper aussieht. Und in dem Moment, wo er sagt, Lazarus, steh auf, muss sich alles wieder zusammengetan haben. Schöpferische Kraft vom Dämon. Und Jesus möchte sagen, hey, schaut auf diese Werke, denkt doch mal logisch nach. Denkt doch mal darüber nach, einfach nur auf diese Werke. Wenn ihr das wirklich erkennt, dann sagt er in Vers 38 weiter, dann werdet ihr auch erkennen, oder das ist das Ziel, dass der Vater in mir ist und ich dem Vater. Ich kann das nicht vom Belial, vom Teufel tun. Ich kann das nur, weil Gott mein Vater ist. Und zu dieser Erkenntnis sind immer wieder Menschen gekommen und die Juden, die sollen seinen Werken, hier im 3. Punkt, glauben, damit eben Gottes Herrlichkeit, seine Schöpferkraft, seine Liebe dann zum Ausdruck kommt. Und einige haben das verstanden. Schaut mal in Kapitel 3, Vers 2, wer da noch zu Jesus gekommen ist. In Vers 1 lesen wir den Namen. Es war Nikodemus. Und schaut mal, was der gesehen hat, was er gesagt hat. Johannes Kapitel 3, Vers 2, dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Das ist das, wie er das ausdrückt. Er sagt, es kann nicht anders sein, als dass du der Sohn Gottes bist. Und bei ihm hat es Klick gemacht. Das sehen wir im weiteren Verlauf des Johannesevangeliums. Der war wirklich in höchster Gefahr, als er bei dem Kreuz beim Grab war von Jesus. Der Blindgeborene, wie schon gesagt, der hat das auch gesehen und hat gesagt, hey, Kapitel 9, 33, hier muss Gott am Werk sein. Dieser Mensch, Jesus, er muss Gottes Sohn sein. Und die Juden, zurück in Kapitel 10, Vers 39, sie suchten ihn zu greifen und erleben schon wieder ein außergewöhnliches Werk. Wahrscheinlich, es wird nicht genau beschrieben, aber Jesus entging ihrer Hand. Wir haben das schon einmal gesehen, dass er in außergewöhnlicher Art und Weise wie durch ein Wunder ihrer Hand entging. Die Juden verschlossen sich. Ihr Herz ist dicht. Sie wollten nicht sehen. Sie wollten nicht wahrhaben. Und wir als Leser des Johannesevangeliums sind genau damit konfrontiert, wenn wir das lesen, soll uns das zur Erkenntnis der Wahrheit führen. Ich habe euch dies geschrieben, damit ihr, ich habe euch diese Zeichen geschrieben und diese Geschichten geschrieben, damit ihr glaubt an den Sohn Gottes. Das ist alles. Das ist das, was Johannes möchte. Und das wünsche ich mir. Der du hier sitzt und nicht glaubst, der du hier ohne Jesus sitzt, der du zuhörst und ohne Jesus unterwegs bist. Es muss Auswirkungen auf dein Leben haben, wenn du das hörst, wenn du das liest. Entweder für Jesus oder gegen Jesus. Entweder nimmst du es im Glauben an oder du tust es nicht, was Jesus für dich getan hat. Und Gott möchte, dass du an den Sohn Gottes glaubst. Das ist der Aufruf zu diesem ersten Punkt, den ich machen möchte an all diejenigen, die nicht glauben. Das Zeugnis des Tischlers zeigt in der Praxis bestanden. Und das Zeugnis über die Werke von Jesus ist glaubwürdiger als alles andere. Wir haben zu Ostern noch von den vielen Zeugen gehört, nicht von den Werken, sondern von dem großen Werk, was Jesus am Kreuz vollbracht hat und der Auferstehung. Das bestbezeugteste Ereignis, was man überliefert bekommen hat. Bei Jesus steht mit außergewöhnlicher Leistung bestanden. Er war immer Gott und als Gott ist er derjenige gewesen, der seine Privilegien aufgegeben hat, der sich zugleich klein gemacht hat wie ein Kind, als Mensch auf diese Erde gekommen ist und in einem außergewöhnlichen Gehorsam, in einer außergewöhnlichen Hingabe ist er diesen Weg gegangen zum Tod am Kreuz für dich, weil eigentlich du hättest da hängen müssen, weil er dich liebt. Deswegen ist mein Aufruf an dich, glaube an den Sohn Gottes, dass er dir deine Schuld vergibt. Gott möchte, dass du an den Sohn Gottes glaubst. Dafür hat er seinen Sohn geschickt. Dafür hat er all das getan und dir auch noch ein Zeugnis gegeben, Praxisteil, ja, Jesus hat das getan. Und das war der erste von den zwei Zeugen, die wir heute gesehen haben, damit dein Glaube wächst. Und ich wünsche mir, dass wir auch zu diesem zweiten Teil, wo es um die Worte geht, die für den Sohn Gottes sprechen, dass wir ein Stück weit ergriffen sind, dass wir nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was Johannes alles gesagt hat. Dass wir sehen, welche starken Worte, Begriffe und Dinge dahinter stecken, die Johannes deutlich gemacht hat über den Sohn Gottes. Ja, wir haben die ja über Wochen wahrscheinlich gesehen, manche stehen auch in anderen Evangelien. Wie deutlich er der Wegbereiter Jesu war. Und die Menschen jetzt 2,5 Jahre später ungefähr sich daran erinnern. Der hat von diesem Sohn Gottes gesprochen, von diesem Jesus. Und sie sind zum Glauben gekommen. Lass uns die letzten Verse noch einmal lesen, die Verse 40 bis 42. Und er ging wieder weg, jenseits des Jordan an den Ort, wo Johannes zuerst taufte. Und er blieb dort. Und viele kamen zu ihm und sagten, Johannes tat zwar kein Zeichen, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hatte, war wahr. Und es glaubten dort viele an ihn. Jesus geht weg. Der Prophet im eigenen Land wird nicht gehört. Das ist ein biblisches Prinzip von jeher. Jesus geht jenseits des Jordans, also auf diese andere Seite, auf die Ost-Jordan-Seite. Dort hat Johannes zuerst getauft, das können wir nachlesen in Johannes 1, Vers 28, also im Johannes-Evangelium, Kapitel 1, Vers 28. Und da bleibt Jesus einige Zeit. Und die Menschen, sie erlebten ihn. Und sie verglichen ihn mit Johannes, indem sie sagten, ja Moment, Johannes, der hat keine Werke getan, aber der hat was gesagt. Johannes war der letzte der alttestamentlichen Propheten. Er war der letzte Prophet des alten Bundes. Danach ging der neue Bund und es kamen die Apostel und die neutestamentlichen Propheten zum Vorschein, um zu verkündigen und Gottes Wort niederzuschreiben. Johannes war der letzte. Johannes der Täufer, der hatte nichts an Zeichen in dem Sinne gewirkt, aber er hatte geredet und er hatte bezeugt. Er hat ein Zeugnis ausgestellt über Jesus und sagt, dieser ist es, dieser ist es. Und Johannes, der Schreiber des Evangeliums, hat uns das mit dieser Absicht niedergeschrieben. Er hat uns die Worte von Johannes niedergeschrieben, damit du glaubst an den Sohn Gottes. Und damit dein Glaube zu echtem Leben führt und du in dem echten Leben leben kannst. Denn dieser Glaube an Jesus, er verändert alles. Dieser Glaube an Jesus, der verändert von morgens bis abends unser Leben. Manchmal sitzen wir da und haben das gar nicht vor Augen und vergessen die einfachsten Wahrheiten. Deswegen möchte ich uns mit hineinnehmen, was Johannes der Täufer in wenigen Sätzen nur deutlich gemacht hat. Johannes der Täufer, er redet diese wahren Worte über Jesus. Indem er über Jesus redet, schaut mal rein in Kapitel 1, Vers 7. Es war dieser Mensch, Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht. Danach der Vers sagt, er war nicht das Licht, sondern er zeugte von dem Licht. Und zwar von Jesus Christus. Und mit welcher Absicht, was steht hier in Vers 7? Damit alle durch ihn glaubten. Er redete, er predigte, er rief zur Buße auf und taufte die Menschen, wenn sie Buße tun. Und sagte, kehrt um, macht euch bereit für den Messias, für den Sohn Gottes. Mit einer Absicht, glaubt an ihn. In Vers 15 wird deutlich, Johannes zeugt von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Er sagte mit, hey, er ist Gottes Sohn, er ist Gott selber, er ist ewig. Das war das, was Johannes über Jesus sagte, was wir nochmal dann in Vers 30 finden. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn war er als ich. Das sagt er den Menschen. Jesus ist ewig. Er muss Gottes Sohn sein. Vers 26. Er sagte Bescheid, als Jesus da war. Johannes sagte, ich taufe mit Wasser, mitten unter euch steht aber der, den ihr nicht kennt. Er ist schon da. Ihr müsst ihn sehen und an ihn glauben. Sein Reich ist nahe gekommen, sagt er Matthäus 3, Vers 2. Sein Reich ist nahe gekommen. Er ist da. Er will sein Reich aufbauen. Glaubt an ihn. Darüber hinaus im Vers 27 macht er deutlich, dass Jesus über alles erhaben ist. Sogar Johannes, von dem Jesus sagt, er ist größer als alle, der sagt, ich bin nicht mal würdig, dem Jesus, dem Messias, die Riemen zu binden. Diese Worte spricht Johannes zu dem Volk, zu den Pharisäern hier oder den Dienern, die abgesandt sind. Jesus ist über alles erhaben. Und er sagte dann, vor allem, schaut mal rein, Kapitel 1, Vers 29, diesen wichtigen Vers, wo er Jesus kommen sieht. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das ist der ganze Inbegriff des Auftrages Jesu, dass er sich aufgeopfert hat für dich, für dich, für dich, für dich, für dich und für mich, für alle. Dass er dieses Lamm geworden ist, stumm zur Schlachtbank, zum Kreuz geführt wurde. Und er hat für die Sünde bezahlt, für deine und meine. Und die Menschen erinnerten sich, und wir müssen uns auch an diese Basisworte erinnern. Darauf steht unser Glaube, darauf steht unser Alltag. Darauf steht, wenn wir in Streit verfallen, unsere Vergebung, weil er vergeben hat, weil er die Sünde bereits bezahlt hat. Und er bestätigte dann in den Versen 32 bis 34, wie der Vater selbst vom Sohn gesagt hat. Schaut mal rein. Ich schaute den Geist wie eine Taube auf dem Himmel herabfahren und er blieb auf ihn. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, also Gott selber, auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben wirst, dieser ist es, der mit Heiligen Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Johannes hat bezeugt, Jesus ist der Sohn Gottes. Seine Worte sind die, die jetzt circa 2,5 Jahre später von den Menschen wieder in den Kopf gerufen werden. Diese Worte hören sie wieder und sie kommen zum Glauben. Sie kommen zum Glauben an Jesus Christus. Und so wie die Worte des Meisters über den Lehrling Wahrheit sind, so sind die Worte des Wegbereiters über den Meister, und in dem Fall ist Jesus der Meister, allesamt wahr, sagt die Schrift, zurück in Johannes 10, Vers 41. Alles, was Johannes sagte, ist wahr. Er ist der Sohn Gottes. Das war seine Absicht, die er bezeugen wollte. Glaubt an ihn. Gott möchte, dass du an den Sohn Gottes glaubst. Und dir, liebes Kind Gottes, du, der du mit Jesus lebst, ich möchte dir einfach diese ganz einfache Wahrheit, ich habe keine großen Anwendungen, aber diese ganz einfache Wahrheit in den Kopf rufen. Das ist manchmal notwendig. Selber gemerkt, diese Woche noch mit ganz anderen Dingen beschäftigt, und manchmal fehlt diese einfache Wahrheit, die einfach so präsent sein muss. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Das ist das, wo Johannes uns mit seinem Evangelium hinführen möchte. Glaubt an ihn, dass ihr Leben habt in seinem Namen. Und wenn du den Sohn hast, hast du Leben. Und das möchte ich dir mitgeben. Stehst du morgen früh auf, dann erinnere dich daran, wer den Sohn hat, hat das Leben. Ist es stressig bei dir morgens? Kinder tun nicht das, was sie sollen. Alles wild, alles kunterbunt. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Ist die Arbeit überwältigend, der Haushalt zu wild, die Stapel von Arbeit, sie werden immer größer? Ja, sie müssen auch weg. Aber diese einfache Wahrheit ist so wichtig. in all dem zu wissen, wer den Sohn hat, hat das Leben. Und jetzt sagst du vielleicht, hey, das ist ja voll der billige Trost, den du mir gerade unterjubeln willst. Es gibt keinen anderen wahren Trost, es gibt keine andere wahre Hoffnung für das ewige Leben, als dass, wenn wir den Sohn haben, dass wir das Leben haben. Wenn wir uns nicht daran klammern, woran wollen wir uns sonst klammern? An 10 tolle Dinge, die uns die Zeitschrift Brigitte bringt oder an, keine Ahnung, was noch irgendwo an guten Ratschlag gegeben wird. Wir haben hier Gottes Rat drin. Und die Basis, die wir brauchen für unseren Alltag, ist das Evangelium. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wenn die Hausaufgaben über den Kopf wachsen, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wenn wir uns krank voranschleppen durch die Woche, auch da dürfen wir sicher sein. Wenn wir den Sohn haben, haben wir das Leben und er trägt uns durch und bringt uns nach Hause. Wenn uns das Wetter nicht gut genug ist, völlig egal, wir haben den Sohn. Das macht Paulus so deutlich in Philipper 3. Er sagt, ich könnte mir für alles auf die Schulter klopfen, aber alles ist Dreck, alles ist Mist. Tobi sagt immer, lass mal Schafkot. Schafkot. Alles ist Mist, ich will das nicht. Und ich brauche das auch nicht, weil das alles Dreck ist. Das ist alles kein Gewinn. Gewinn ist nur, weil ich Jesus habe und an ihn glaube. Das ist mein Leben. Und Sterben ist dann noch mehr Gewinn. All die Herrlichkeiten seiner Taten auf Golgatha sind Grundlage für unser Leben. All die Taten auf Golgatha und seinen wunderbaren Charakter, den wir uns vor Augen führen dürfen, immer wieder neu, ist Grundlage für unser tägliches Leben. Dass wir nach dem Evangelium leben, würdig des Evangeliums des Christus leben. So wie Jesus war zu leben. Das ist die ganze Grundlage, wo wir in Heiligung wachsen. Dass wir mehr und mehr leben, reden und handeln, wie Jesus gehandelt hat. Wenn wir meinen, es mangelt mir an etwas, Gott hält mir etwas vor. Den Sohn hat er uns nicht vorenthalten. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Kommt Streit auf in der kommenden Woche? Die ganze Grundlage ist da im Sohn. Er hat das schon vergeben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wenn wir abends nicht einschlafen können, weil uns Gedanken kreisen, weil wir uns Sorgen machen, Ängste haben, wer hat denn die Angst besiegt? Beziehungsweise wer hat den Sieg davongetragen? In der Welt haben wir Angst, das sagt er. Ich habe die Welt besiegt, sagt Jesus in Johannes 16, Vers 33. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Und diese Wahrheit möchte ich dir mitgeben. Ich hoffe, oft genug wiederholt, dass sie uns einbrennt. Völlige Basis. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Und darauf aufbauen dürfen wir unseren ganzen Alltag. In all den Situationen, ich habe einige Beispiele genannt, was uns Hoffnung machen kann, was uns Trost spenden kann. Weil das Evangelium dieser Trost ist, den die Schrift uns gibt. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Gott möchte, dass du an den Sohn Gottes glaubst. Und dafür haben wir heute 2 Zeugen gesehen. 2 Zeugen für den Sohn Gottes, damit unser Glaube wächst. Damit er überhaupt vielleicht entsteht oder stabil ist. Werke sprechen für den Sohn Gottes und Worte sprechen für den Sohn Gottes. Gott möchte, dass du an den Sohn Gottes glaubst und dass dieser Glaube deinen Alltag durchdringt. Das Zeugnis über Jesus als den Sohn Gottes existiert. Wir haben davon gelesen. Und die Schrift kann nicht aufgehoben werden. Das gilt auch für diesen Abschnitt. Die einzige Frage ist, bist du ein Ablehner der Wahrheit oder bist du ein Annehmer der Wahrheit? Die Frage musst du dir beantworten.